Hallo, liebe kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Tina Zang, von Beruf Kinderbuchautorin und sitze hier mit meinem Maskottchen Monty von Hamsterbacke. Es geht weiter mit der Lesung aus Verflimst nochmal. Heute sind Kapitel 4 und 5 dran. Viel Spaß! Das vierte Kapitel heißt Der Fluch der freilaufenden Haare. Als wir aus dem Koffer steigen, sehe ich, dass wir mitten auf einer Wiese gelandet sind. Anders als vor der Magiothek gibt es hier keine lange Kofferschlange, sondern nur ein paar vereinzelt herumstehende Reisekoffer. Da am anderen Ende niemand Auto fährt, sind nirgends Straßen. Viele kleine Häuser stehen einfach wie hingewürfelt auf der Wiese. Am nahen Waldrand spielen Kinder. Zwei davon haben gelbe Haare wie Wu und bei den anderen sind sie orange, rot oder grün. Je älter die andersindianischen Kinder werden, desto heller wird ihre Haarfarbe, bis sie als Erwachsene strahlend weiße Haare haben. Ist bei euch immer noch Zingel? Frage ich. Das ist am anderen Ende die Jahreszeit, in der man nie weiß, wie lange ein Tag dauert. Das hat Wu mir bei meinem letzten Besuch erklärt. Ich bin damals gewaltig erschrocken, als die Sonne ohne Vorwarnung hinter dem Horizont versunken ist. Nein, jetzt ist Zerbel, sagt Wu. Das ist die Jahreszeit, in der man nie weiß, wie das Wetter im nächsten Augenblick sein wird. Heißt das, es könnte jeden Moment anfangen zu schneien? Frage ich. Allerdings, sagt Wu, es könnte auch plötzlich einen Sandsturm geben, ein Gewitter oder einen Schropf. Ich spähe in den strahlend blauen Himmel und will Wu gerade fragen, was ein Schropf ist, als über dem Wald eine riesige dunkelgraue Wolke heranrauscht. Über den Häusern kommt sie zum Stehen und es fängt augenblicklich an zu regnen. Wu deutet auf das größte Haus. Das ist die Magiologische Universität. Da müssen wir hin. Ich ducke mich unter den Kofferdeckel. Können wir nicht warten, bis der Regen aufgehört hat? Oder hast du einen Schirm? Keine Sorge, sagt Wu. Das ist ein rücksichtsvoller Regen. Wu spaziert mit erhobenem Kopf in den Regen hinaus. Das Wasser teilt sich über ihm und regnet in einem weiten Bogen um ihn herum. Ich strecke einen Arm aus. Der Regen macht eine Lücke für mich frei und tropft rechts und links an meinem Arm vorbei. Gibt es auch so etwas wie rücksichtslosen Regen? Frage ich, während wir auf das Haus zugehen. Ja, wir nennen ihn aufdringlichen Regen, antwortet Wu. Der stürmt von allen Seiten auf dich ein und verfolgt dich bis ins Haus, wenn du nicht schnell genug die Tür hinter dir zuschlägst. Ah, denke ich, das muss so ähnlich sein wie in der Autowaschanlage. Wir sind bei der Universität angelangt. Das Gebäude hat viele kleine Fenster, runde, sechseckige und unregelmäßig geformte. Außerdem 7 Türmchen und einen Torbogen, der nicht viel höher ist als der Eingang zu Paulchens Hundehütte. So war es bei der Magiothek auch. Darum frage ich, wieso sind eure Eingänge so niedrig, dass man sich bücken muss? Das lag am letzten Zando, antwortet Wu. Zando ist die Jahreszeit, in der man nie weiß, wie schnell etwas wächst. Die Torbögen haben letztes Jahr keinen besonders großen Wachstumsschub gemacht. Dafür war die Treppenernte sehr ergiebig. Treppen, die man ernten kann, denke ich, ist ja irre. Ich ducke mich hinter Wu durch das Tor und finde mich in einer gigantischen Halle wieder, von der zahlreiche gewundene Treppen in alle Richtungen führen. Wirklich eine reichliche Ernte, sage ich grinsend. Eure Treppen wachsen wie Unkraut. Wu schaut sich um, überlegt kurz und entscheidet sich dann für eine Treppe mit verschieden hohen Stufen. Mit klopfendem Herzen folge ich ihm. Wir landen in einem Gang, von dem jede Menge Türen abgehen. An jeder Tür steht ein Zeichen, das ich nicht lesen kann, da die Schrift hier anders aussieht als bei uns. Wu studiert die Zeichen und bleibt schließlich vor einer Tür stehen. Das müsste das Studierzimmer des edlen Arno sein. Ich erwarte, dass Wu anklopft. Doch er reißt die Tür mit Schwung auf und brüllt: Achtung, Besuch! Macht man das hier so? Raune ich ihm ins Ohr. Seine Sommersprossen wandern zur Ohrmuschel, als wollten sie mithören. Wu nickt. An diese Sitte könnte ich mich gewöhnen. Achtung, noch mehr Besuch, krakehle ich fröhlich. Arno lasst den Quatsch, sitzt an etwas, das nur wenig Ähnlichkeit mit einem Schreibtisch hat. Es ist eine Art Wippe mit einem hohen spitzen Dreieck als Fuß. Bücher auf der rechten und linken Seite halten die leicht schwankende Fläche wohl gerade so im Gleichgewicht. In der Mitte steht eine Schale mit Kugeln, die wie Kaugummis aussehen. Von meinem Besuch in der Magiothek weiß ich, dass es sich um Nachrichtenkugeln handelt. Arno erhebt sich von einem wuchtigen Quietschkissen. Unter dem offenen Mantel trägt er ein Hemd, das über und über mit bunten Knöpfen verziert ist. Da seid ihr ja, Kinder! Dann hast du es also geschafft, Wu, Isabella mit Hilfe des Drachenhaars ausfindig zu machen. Großartig! In diesem Moment teilt sich Arnos Kinnbart in viele kleine Haarbüschel, die seine Backen hochwandern und sich wild umeinander drehen. Es sieht aus, als würden sie sich freuen. Trotzdem glaube ich, dass es mich stören würde, wenn ich Haare im Gesicht hätte, die so herumwuseln. Arno wendet sich an mich. Sei willkommen, Isabella. Ich hatte große Sorge, dass du in die Altkofferpresse geraten sein könntest. Hallo, edler Arno, begrüße ich ihn. Das war keine Altkofferpresse, sondern ein Kofferband am Flughafen.
Ach ja? Nun, ich bin mit den Gepflogenheiten der Erde nicht vertraut. Mein Leben lang habe ich mich ausschließlich mit Magiologie beschäftigt.
Er tritt an ein Regal, das unfassbar viele schmale Regalreihen hat und unzählige winzige Büchlein enthält.
Hier, sagt er mit einer ausholenden Geste, die von seinen Barthaaren mit schwungvollen Kringeln untermalt wird, hier siehst du das gesamte Wissen andersindianischer Magie.
Neugierig ziehe ich eins der Büchlein aus dem Regal. Es ist schwarz mit einer Rose auf dem Umschlag und erinnert mich an Mellys Adressbuch, nur dass das ein Zebramuster hat. Ich fahre mit dem Daumen unter den Umschlag, um es aufzuschlagen.
Vorsicht, ruft Arno erschrocken, aber da habe ich das Buch schon aufgeklappt.
Auf einmal kann ich es nur noch mit Mühe halten, denn plötzlich liegt ein dicker Wälzer mit vielen tausend Seiten in meinen Händen. Arno nimmt mir das schwere Buch ab, bevor ich unter dem Gewicht zusammenbreche, und klappt es zu. Schon ist es wieder so klein wie Mellys Adressbuch.
Na, so etwas, sage ich zerknirscht, ich wusste ja nicht, dass hier auch die Bücher innen größer sind als außen.
In der untersten Reihe des Regals stehen 5 dunkelbraun gebundene Bände, die normal groß sind und viele verschnörkelte goldene Zeichen auf den Buchrücken tragen. Ich deute darauf. Wenn man davon eins aufklappt, muss es ja so groß sein wie ein Bettkasten und 1 Million Seiten haben.
Arno schüttelt den Kopf. Nein, diese Bücher sind außen und innen gleich groß. Sie stammen aus der Zeit, bevor das eine Ende und das andere Ende sich aufgespalten haben.
Vom einen Ende hat Wu mir noch nichts erzählt, aber eigentlich ist es ja klar, wenn es ein anderes Ende gibt, muss es auch ein eines Ende geben.
Es handelt sich um eine handgeschriebene, frühmagische Enzyklopädie,
erklärt Arno ehrfürchtig. Sein Kinnbart unterstreicht seine Worte, indem er wippende Bewegungen macht, als wollte er sich verbeugen. Sagen Sie mal, edler Arno, meine ich mitfühlend, wird Ihnen dieser unruhige Bart nicht manchmal lästig?
Arno sieht mich betrübt an. Seine Barthaare hängen jetzt schlaff herab. Auch seine Mundwinkel zeigen nach unten. Setzt euch, Kinder!
Gehorsam hocken wir uns auf die herumliegenden Quietschkissen.
Genau um meinen Bart geht es. Er ist der Grund, warum ich dich sprechen wollte, Isabella. Das Problem ist ein Fluch, der meine Familie vor langer Zeit befallen hat. Es begann mit meinem Ur-Ur-Ur-Großonkel, Carlo kann's nicht lassen, der von der Idee besessen war, eine Versöhnung zwischen dem einen Ende und dem anderen Ende herbeizuführen.
Zwischen den beiden Enden herrscht also Feindschaft, denke ich. Tja, mir ist völlig schleierhaft, was das mit mir zu tun haben soll.
Carlo hat sich eingehend mit der Kultur der Ein-Indianer befasst, fährt Arno fort. Wieder und wieder ist er ans eine Ende gereist, trotz des strengen Einflimsverbots.
Das muss sowas sein wie ein Einreiseverbot. Man darf also nicht vom anderen zum einen Ende flimsen.
Dadurch brachte Carlo sich in große Gefahr, Arno seufzt. Eines Tages gelang es ihm, sich bei einem überaus geheimen Wettkampf unter die Zuschauer zu mischen. Es handelte sich um ein grausames Fluchturnier.
Wu schüttelt sich. Was für barbarische Sitten doch am einen Ende herrschen.
Arno nickt. Da hast du allerdings recht. Mein Ur-Ur-Urgroßonkel war von diesen Sitten jedoch fasziniert und wollte unbedingt mehr darüber wissen. Aber es kam, wie es kommen musste. Er wurde entdeckt, denn er war der Einzige, der während des Turniers keinen Fluchschutzanzug trug.
Der ist dort für die Zuschauer vorgeschrieben.
Die Flüche fliegen nämlich unkontrolliert in der Arena herum und landen auch schon mal im Publikum. Ein abgeschmetterter Fluch traf den armen Carlo. Er schrie, wurde als Eindringling entlarvt und festgenommen. Zur Strafe, dass er als vermeintlicher Spion ans eine Ende gekommen war, wurde der Fluch, der ihn getroffen hatte, auf ihm belassen, als er ans andere Ende zurückgeschickt wurde. Und wie das mit Flüchen so ist, werden sie von Generation zu Generation weitergegeben. Alle männlichen Nachfahren unserer Sippe leiden, sobald sie erwachsen sind, unter dem entsetzlichen Fluch der freilaufenden Haare.
Die Haare an Arnos Kinn fangen an, wild herumzuwirbeln. Er greift nach ihnen und hält sie fest, doch kaum hat er sie losgelassen, wirbeln sie weiter.
»Ich darf mich nicht aufregen, sonst wird es schlimmer«, sagt Arno und atmet ein paar Mal tief durch, bis der Bart wieder ruhig dahängt. Der Fluch bewirkt, dass die tanzenden Sommersprossen nach und nach verblassen, während man erwachsen wird. Dafür wächst dann der freilaufende Bart. Seine Stimme klingt müde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Qual es ist, wenn den ganzen Tag büschelweise Haare über euer Gesicht wandern.
Ich melde mich, so als wäre ich in der Schule. Wie ist es denn mit Abrasieren?
Wenn ich mich rasiere, habe ich höchstens 10 Minuten Ruhe. Dann wachsen bereits Bartstoppeln. Und wenn die wandern, bekomme ich Kratzer im Gesicht und leide Höllenqualen, bis die Haare ein Stück nachgewachsen sind und geschmeidiger werden.
Ich lasse den Arm sinken. Und wenn man die Haare mit einer Pinzette ausrupft?
Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber für jedes ausgerissene Haar wachsen 2 neue nach. Mein Vater hat den Verstand verloren und sich stundenlang Haar um Haar ausgerissen. Nun ist sein Gesicht so von Haaren bedeckt, dass er nur noch bei Gegenwind etwas sehen kann.
Nun beginnt Arno auch noch zu weinen. Ein paar Tränen kullern ihm übers Gesicht. Ein Büschel Barthaare wischt sie ihm von den Backen, doch neue Tränen folgen schneller, als die Haare sie aufsaugen können. Und damit kommen wir schon zum fünften Kapitel. Das trägt den Titel »Ein fieses Lü«. Am liebsten wäre ich jetzt wieder daheim und würde in aller Ruhe mein Zimmer aufräumen. Jawohl, dabei kann ich wenigstens nichts falsch machen. Und vor allem muss ich dabei keinem alten Mann beim Heulen zusehen. Das ist so ein trauriger Anblick, dass ich glatt mitheulen könnte. Und überhaupt, was habe ich mit diesem Fluch zu tun? Was erwartet Arno von mir? Soll ich ihm etwa mit meiner Posaune die Barthaare wegtröten? Arnos freilaufende Barthaare sind jetzt so von Tränen durchnässt, dass sie schlaff herabhängen.
»Mein Bruder Lonzo«, stößt er hervor, »hat einen Weg gefunden, mit dem Problem zu leben. Er hat sämtliche Gefühle abgelegt und führt das langweiligste Leben, das man sich vorstellen kann. Dadurch rühren sich die Haarbüschel nicht und er hat seine Ruhe. Aber welchen Preis muss er dafür zahlen? Immer isst er den gleichen faden Brei, gönnt sich kein Vergnügen, schließt keine Freundschaften und hat den langweiligsten Beruf, den es gibt. So möchte ich nicht enden. Weder so wirr wie mein Vater, noch so tranig wie Lonzo. Also probiere ich alles aus, egal wie unwahrscheinlich es ist. Du, liebe Isabella, hast frischen Wind in unsere verstaubte Magie gebracht. Und daher dachte ich,
aber ich habe doch nur mit Hilfe des Amuletts eine Aufgabe gelöst, wende ich ein. Ich kann kein bisschen zaubern.
Arno deutet mit einer ausholenden Geste auf sein Bücherregal. Ich habe sämtliche Werke der andersindianischen Zauberei gelesen. Jede noch so abwegige Variante ausprobiert. Alle Rezepte, Beschwörungen und magischen Gegenstände. Nichts davon hilft auch nur im Entferntesten gegen Flüche. Unser uraltes Wissen darüber, wie man Flüche aufhebt, scheint seit der Trennung vom einen Ende ein für allemal verloren gegangen zu sein. Und bedauerlicherweise findet sich auch in der frühmagischen Enzyklopädie kein Wort darüber. Ich habe diese wertvollen alten Werke intensiv studiert. Alle Bände habe ich Seite für Seite durchgearbeitet. Vorwärts und rückwärts. Von Rück bis Xö, von Zü bis Küpp. Vergebens.
Xö und Zü? Das ist ja ein seltsames Alphabet, wundere ich mich.
Was ist denn ein Alphabet? Fragt Arno.
Na, die Reihenfolge der Buchstaben, damit man sie sinnvoll anordnen kann und Wörter leichter findet.
Arnos Barthaare sind getrocknet und mischen sich unter seine Kopfhaare, wo sie als zitternde Spitzen hervorstehen.
Eine Reihenfolge? Wie waghalsig! Unsere Buchstaben würden es sich nie gefallen lassen, dass man sie in eine Reihenfolge zwingt. Vor allem die frühmagischen Zeichen können sehr böse werden, wenn man ihnen etwas vorschreiben will.
Jetzt verstehe ich, warum Wu mich einmal gefragt hat, ob man bei uns in der Schule den vorsichtigen Umgang mit Buchstaben und Zahlen lernt. Ich dachte, er meinte Schreiben und Rechnen. Aber es ist wohl eher so etwas Ähnliches wie der Umgang mit giftigen Spinnen und Schlangen. Jedenfalls könnte man das meinen, wenn man sieht, wie Wu und Arno die Augen aufreißen, als ich das Alphabet aufsage, von A bis Z.
»Du bist unfassbar mutig, Easy«, staunt Wu.
»Ha, bei uns gehört dazu kein Mut«, sage ich. »Wir spielen sogar mit Buchstaben. Das nennt sich Scrabble.«
»Absolut verwegen!«
Arno strahlt jetzt übers ganze Gesicht und sein Bart wedelt vergnügt mit den Spitzen.
»Das ist großartig!«
Die Stimmungsschwankungen des Magiologen sind ja unberechenbar. Aber wenn mein Umgang mit Buchstaben ihm Freude macht, kann ich ihm gern noch mehr bieten. Ich ziehe einen der Bände der frühmagischen Enzyklopädie aus dem Regal und deute auf einen reich verzierten Kringel.
Was ist das für ein Zeichen?
Ein Lü. Sieht eher wie eine Schnecke aus, der schwindlig ist, finde ich, und stupse mit dem Zeigefinger mitten hinein, um den beiden zu beweisen, dass ich vor dem frühmagischen Zeichen keine Angst habe. Oh je, ganz dumme Idee. Der Kringel springt vom Buchdeckel hoch und wickelt sich um meinen Finger. Schnell schiebe ich das Buch ins Regal zurück, aber der Kringel bleibt stur an meinem Finger. So ein Mist, was habe ich jetzt wieder angestellt? Ob ich das wertvolle alte Buch dadurch zerstört habe? Warum muss mir immer sowas passieren? Ich bereite mich innerlich darauf vor, dass Arno wütend wird und seine Barthaare mich womöglich anspringen. Aber der Großmakiologe ist ans Fenster getreten und hat gar nicht mitbekommen, dass das fiese Lü sich immer noch an meinen Finger klammert.
»Da zieht ein Unwetter auf«, stellt er stirnrunzelnd fest. »Wir verstecken uns besser.«
Er huscht unter den Tisch und Wu folgt ihm. Währenddessen habe ich ganz andere Sorgen. Das Lü hat sich so eng um meinen Finger geschlungen, dass er anschwillt. Ich muss das verdammte Ding irgendwie loswerden. Mit der anderen Hand fahre ich in meine Umhängetasche. Da, die gelbe Zielkapsel. Ich hole sie raus, öffne sie und schabe mit einer Kapselhälfte das Lü von meinem Finger. So, und jetzt zu mit dem Ding. Soll das verrückte Lü doch da drin randalieren. Erschöpft lasse ich mich auf ein Quietschkissen sinken. Mein Finger glüht und pocht und in meinen Ohren rauscht es.
»Komm unter den Tisch, Isabella«, ruft Arno, »es geht gleich los.«
Da prasselt es schon von draußen gegen das dreieckige Fenster hinter Arnos Wipptisch. »Ach, das ist nur ein bisschen Hagel«, sage ich beruhigend. »Das gibt's bei uns auch, ist nicht schlimm, nur laut.« Eine Fensterscheibe klirrt und Hagelkörner schießen ins Zimmer. »Damit habe ich nicht gerechnet.« Ich ducke mich so schnell ich kann, als die Eiskörner, die so groß wie Tischtennisbälle sind, über meinen Kopf hinweg sausen. In irrem Zickzack toben sie durch den Raum. Wenn ein Korn an die Wand knallt, fällt es wie leblos zu Boden und schmilzt zu einer kleinen Wasserlache. Nach einer Minute ist der ganze Spuk vorbei. Draußen ist alles wieder still und das Zimmer ist voller Pfützen. Arno und Wu kommen unter dem Tisch hervorgekrochen. Der Großmagiologe spuckt die Bartspitzen aus, die sich wohl in seinem Mund in Sicherheit gebracht haben.
»Das war schon der dritte herumirrende Hagel in diesem Zerbel«, sagt er. »Die Löcher im Glas sind gerade erst zugewachsen.«
Arno reißt einen durchsichtigen Knopf von seinem Hemd und legt ihn aufs Fensterbrett.
»Lochi, lochi, nix mehr klirr«, murmelt er.
Ich sehe Wu an. »Was ist los? Ist er plemplem geworden?«
»Keineswegs. Der Knopf ist ein Heilbeschleuniger, speziell für Glas«, sagt Wu.
»Und wieso redet er wirres Zeug?«
»Das ist nicht wirr. Das ist der zu dem Knopf gehörende Zauberspruch.«
»Lochi, lochi?« Ich verziehe die Mundwinkel. Sollten sich Zaubersprüche nicht bedeutungsvoller anhören? Aber wenn ich es genau bedenke, klingen Hokuspokus und Abracadabra auch ein wenig albern. Wer weiß, vielleicht gibt es auf der Erde deswegen keine Magie mehr, weil es den Magiern peinlich wurde, ihre lächerlichen Sprüche aufzusagen.
»Und nun zu dir«, wendet sich Arno an mich.
Mir wird ein bisschen schwummrig zumute, weil er das nun mit wirklich höchst bedeutungsvollem Unterton gesagt hat.
»Als du mit dem Amulett der Wahrheit ohne Probleme die magische Aufgabe gelöst hast, könnte das ein Glückstreffer gewesen sein. Aber vielleicht«, er hebt den Zeigefinger und betont, »vielleicht, ja, vielleicht steckt in euch Erdenmenschen doch noch ein Funken Magie. Und wer weiß, was man damit alles anstellen kann. Womöglich sogar Flüche aufheben. Das ist es, was ich herausfinden möchte. Wenn du einverstanden bist, flimsen wir zur Magiothek und du leihst erneut etwas aus. Falls dir auch diese Aufgabe gelingt, kann ich mit deiner Hilfe
vielleicht die Geheimnisse der Magie ganz neu ergründen. Ich lutsche an meinem schmerzenden Zeigefinger und lasse mir die Sache durch den Kopf gehen. Es hat Spaß gemacht, über Magie zu verfügen, wenn auch nur für kurze Zeit. Als ich das Amulett der Wahrheit um den Hals trug, hat mir jeder alles geglaubt, egal was ich erzählt habe. Und die Belohnung, die ich für meine Aufgabe bekommen habe, hat Mamis Pressetreffen gerettet und dafür gesorgt, dass Paulchen auf Mellies Hochzeit nicht in einem rosa Mäntelchen erscheinen musste. Andererseits, ich frage, ist das wieder so eine Aufgabe, bei der man bestraft wird, wenn man sie nicht löst? Arno nickt mit wippenden Barthaaren. Das ist leider immer so und nicht zu vermeiden. Wenn ich nur wüsste, ob die nächste Aufgabe schwerer oder leichter wird. Wie viele deiner Aufgaben hast du bisher lösen können? Frage ich Wu. Etwa die Hälfte. Damit zähle ich zu den Hochbegabten. Seine Sommersprossen bilden ein Ausrufezeichen auf der linken Wange. Au weh, sage ich. Ich sehe Arno an, dessen Barthaare ungeduldig auf seinem Kinn hin und her wandern, und ich stelle mir vor, wie sehr er unter dem Fluch zu leiden hat. Also beschließe ich: Na gut, edler Arno, ich werde es versuchen. So, das war's für dieses Mal. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann, eure Tina und euer Monty.